Deutschlandfunk, Andruck.
Die Herstellungsketten vieler Produkte verlaufen einmal um die ganze Welt. Dank Internet können wir mit Menschen überall in Echtzeit kommunizieren. Und mit Englisch kann man sich fast überall auf der Welt verständigen. Unser Leben ist ganz selbstverständlich global. Und wie sehr das zu unserer Normalität gehört, haben uns Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg schmerzlich vor Augen geführt, als nämlich auf einmal die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war und Lieferketten unterbrochen wurden. Aber welche Denkweisen haben eigentlich zu dieser Art globaler Vernetzung geführt, die wir heute kennen? Und ist die Erfahrung von Globalität wirklich so neu, wie wir meinen? Diese Fragen beantwortet der Historiker David Kuchenbuch von der Universität Gießen in seinem gerade erschienenen Buch Globalismen. Katja Scherer hat es gelesen und sagt:
Den Diskurs über das komplexe Zusammenwachsen der Welt auf nur 200 Seiten nachzuvollziehen, ist herausfordernd. David Kuchenbuch ist es gelungen. Der Titel Globalismen sei eine bewusste Abgrenzung zum Begriff Globalisierung, sagt er.
Mit Globalismus meine ich eigentlich erstmal nur relativ neutral so etwas wie ein Bewusstsein davon zu haben, dass Verbindungen, Abhängigkeiten und so weiter über Ländergrenzen existieren. Und dieses Bewusstsein, das hatten eben auch schon Menschen im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Mit dem Blick auf diesen Zeitraum startet das Buch. Vor allem das Jahr 1882 sei rückblickend besonders gewesen, schreibt Kuchenbuch. Damals verabschiedeten die USA ein, Zitat, erstes rassistisches Einwanderungsgesetz, den Chinese Exclusion Act, und die britische Flotte übernahm die Macht über den Suezkanal.
Es spricht einiges dafür, dass es in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für eine präzedenzlose große Zahl von Menschen zur Selbstverständlichkeit wurde, die Welt als politischen, ökonomischen, sozialen und naturräumlichen Gesamtzusammenhang zu betrachten,
schreibt Kuchenbuch. In den folgenden Kapiteln führt er aus, wie sich das globale Bewusstsein in der westlichen Welt über die Zeit verändert hat. Die Globalisierung sei zunächst ein blinder Prozess gewesen, ein unkoordiniertes Zusammenwirken verschiedener Akteure und neuer Technologien wie der Telegrafie. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts Strategie dazu kam.
Kurz vor dem Ersten Weltkrieg mehrten sich dann aber doch Analysen, die die Weltwirtschaft als System interpretierten. Es war unübersehbar geworden, dass immer mehr Großunternehmen auf geografische Ausweitung drängten, um von den Economies of Scale zu profitieren.
Also der Tatsache, dass die Produktion von Waren pro Stück günstiger wird, je mehr man davon produziert. In dieser Zeit taten sich auch verstärkt Regierungen mit Kapitalunternehmen zusammen, um gemeinsam neue Territorien zu erschließen, schreibt Kuchenbuch. Gleichzeitig kam es zu Gegenreaktionen. Manche Politikerinnen und Politiker pochten angesichts der Vernetzung umso stärker auf nationale Identitäten. Sie setzten auf Wirtschaftsprotektionismus und Einwanderungsbeschränkungen.
Es liegt auf der Hand, dass die Massenimmigration allmählich zu Lohnkonvergenzen führte, auf die immer mehr Länder mit Abschottung reagierten. Das allein legt die Vermutung nahe, dass es sich bei den forcierten Staatsbildungsprozessen dieser Zeit auch um eine Politisierung von Globalität handelt, die auf Grenzziehung, auf Territorialisierung, aber ebenso auf nationale Identitätskonstruktionen hinauslief.
Überhaupt, die Geschichte des globalen Bewusstseins ist vielschichtig und widersprüchlich, zeigt das Buch. Nach dem Ersten Weltkrieg hofften einige Vordenker auf ein Zusammenwachsen der Menschheit zur Weltgemeinschaft. Realpolitisch dagegen kam es schnell wieder zu nationaler Abgrenzung, der Zweite Weltkrieg folgte. Danach entstanden neue Institutionen wie die Vereinten Nationen, um das globale Zusammenleben besser zu organisieren. Der Kalte Krieg führte zum Systemwettstreit und die Dekolonialisierung zu einer Debatte über die sogenannte Dritte Welt, der man Entwicklungshilfe leisten wollte. Eine Zäsur gab es dann in den 70er Jahren, schreibt Kuchenbuch. Auslöser waren ökonomische Probleme im Westen, wie die Ölkrisen, eine hohe Inflation und ausbleibendes Wirtschaftswachstum.
Ab 1970 wich der Nachkriegsoptimismus in Westeuropa und Nordamerika einem Gefühl der Ernüchterung. Die innergesellschaftliche Polarisierung der Meinungen über den richtigen Weg in der Zukunft nahm zu und das Scheitern der westlichen Entwicklungsbemühungen anderswo verstärkte die Selbstzweifel. Der Globalitätsschock der 1970er Jahre förderte zugleich in der undogmatischen Linken die Wahrnehmung, dass Staaten mit ihren Bürokratien nicht nur tendenziell autoritär, sondern auch ungeeignet zur effizienten und gerechten Allokation von Gütern waren.
Die Folge? Der Westen wandte sich radikal einer neuen Denkrichtung zu, die die Welt bis heute prägt, dem Neoliberalismus. David Kuchenbuch ist, wie viele Historikerinnen und Historiker, zurückhaltend, wenn es um die Frage geht, was sich für die Zukunft aus der Vergangenheit lernen lässt. Auf die aktuellen Debatten über Deglobalisierung geht er in seinem Buch kaum ein. Eines sagt er mit Blick auf die radikale Wende zum Neoliberalismus aber doch.
Wenn man daraus jetzt sozusagen eine positive Beobachtung ziehen will, dann ist es, dass es ja nicht so kommen muss in solchen Desorientierungsphasen, dass dann eine ganz bestimmte Art von Expertise, Wissen oder so über, in diesem Fall Globalisierung, Gehör findet. Und auch das versucht dieses Buch ja ein bisschen zu zeigen, dass es immer gut ist, eine Art von Pluralität von Meinungen zur Globalität zu hören.
Demnach muss die globale Weltordnung auch nicht zwangsläufig so aussehen wie zurzeit. Mit globalen Steueroasen, wiederkehrenden Finanzkrisen und großen Ungleichheiten. Historisch gab es durchaus alternative Ideen, sagt Kuchenbuch.
Wenn wir darüber nachdenken, dass in den besagten 1970er Jahren auch im Zuge von Diskussionen über globale Interdependenz, die so aus dem Süden kamen, aus den gerade dekolonisierten Staaten, ganz stark darauf abgehoben wurde, dass man die Weltwirtschaft fairer organisieren könnte, indem man bestimmte Protektionismen abschafft oder bestimmte Preisfixierungen auch miteinander abspricht. Da liegt ja durchaus Potenzial drin, um nochmal neu über, ganz zugespitzt gesagt, über das die neoklassischen Dogmen an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten Europas oder Nordamerikas nachzudenken.
Es lohnt sich, Kuchenbuchs Buch zu lesen. Sprachlich richtet es sich eher an ein wissenschaftliches Publikum. Inhaltlich ist es von allgemeinem Interesse. Es macht klar, dass viele aktuelle Diskussionen über globale Zusammenhänge in langer historischer Tradition stehen. Und dass manche Argumente womöglich nur deshalb plausibler erscheinen, weil sie schon so lange im globalen Bewusstsein priorisiert werden und nicht, weil sie wirklich stärker zutreffen.
Katja Scherer über das neue Buch des Historikers David Kuchenbuch. Globalismen, Geschichte und Gegenwart des globalen Bewusstseins heißt es und ist in der Hamburger Edition erschienen. Es hat 248 Seiten und kostet 15 Euro.